Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im hochverschuldeten Griechenland droht eine Regierungskrise. Ministerpräsident Papandreou stößt mit seinen rigorosen Sparplänen nicht nur bei der Opposition, sondern zunehmend auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Zwei Abgeordnete seiner Partei haben heute ihr Mandat niedergelegt. Auf einer Krisensitzung rief Papandreou seine Fraktion zur Geschlossenheit auf. Noch heute Abend soll das Kabinett umgebildet werden.
Es scheint, als wäre man heute in einem ganz anderen Land. Athen am Tag nach den schwersten Krawallen seit Jahren. Eine ruhige Stadt, flanieren statt demonstrieren. Und doch, das Land durchlebt eine der schwersten politischen Krisen seit Jahren. Die Regierung steht unter erheblichem Druck. Ich bin traurig, wir sind auf einem Weg ohne Wiederkehr. Ich kann kein Licht am Horizont erkennen. Das Beste, was Papandreou machen kann, ist zu gehen, am besten ganz. Und auch innerhalb der regierenden sozialistischen Partei PASOK regt sich Widerstand gegen Papandreou. Nicht nur der Abgeordnete Hector Nasiokas will den rigiden Sparkurs nicht mehr mittragen. Er legte heute sein Amt nieder, die Mehrheit schrumpft. Papandreou versuchte am Nachmittag in einer Krisensitzung, seine Partei auf Linie zu bringen. Nur sein Sparprogramm könne Griechenland aus der Krise führen. Je früher und entschiedener wir die schmerzhaften Schritte einleiten, umso eher werden wir aus der Krise herauskommen und endlich neue Kräfte freisetzen können. Und als Erfolg kann Papandreou immerhin vermelden, Europäische Union und Währungsfonds wollen angesichts der angespannten Lage des Landes 12 Milliarden Euro nach Athen überweisen. Eine Atempause, ein Zeitgewinn, den alle Seiten offensichtlich nötig haben. Papandreou steht vor einem Kraftakt. Politisch angeschlagen empfiehlt er sich den Europäern als einzig ernstzunehmender griechischer Verhandlungspartner. Muss aber Acht geben, dass ihm nicht nur die Mehrheit im eigenen Volk, sondern besonders in den eigenen Reihen nicht abhanden kommt.
Vor dem Hintergrund der Schuldenkrise in Griechenland haben sich der designierte Chef der Europäischen Zentralbank Draghi und Bundeskanzlerin Merkel in Berlin getroffen. Die EZB steht dem Vorschlag Deutschlands, private Gläubiger an den Finanzhilfen zu beteiligen, skeptisch gegenüber. Doch trotz der Differenzen zeichnet sich ab, dass die Finanzminister der Euro-Länder schon bald die nächste Milliardentranche an Griechenland bewilligen könnten. Auch die tschechische Regierung stößt mit ihren Sparplänen auf heftigen Widerstand in der Bevölkerung. Ein landesweiter Streik legte heute den öffentlichen Verkehr lahm. In Prag und anderen großen Städten standen Züge, Busse und U-Bahnen still. Auch der Fernverkehr von und nach Deutschland war betroffen. Mit dem Ausstand protestierten die Gewerkschaften unter anderem gegen Pläne, das Renteneintrittsalter schrittweise auf 70 Jahre zu erhöhen. 3 Jahre lang hatte der Gesetzgeber Zeit, das deutsche Wahlrecht zu überarbeiten. Doch die schwarz-gelbe Koalition in Berlin hat sich nicht auf eine Lösung verständigen können. Die Reform wird nicht in der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist bis Monatsende fertig. Karlsruhe hatte die bisherige Verrechnung von Erst- und Zweitstimmen in Teilen für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung verlangt.
Manchmal ist es mit der Bundespolitik wie mit den Figuren auf dem Reichstag. Sie kommt nicht vom Fleck. Jahrelange interne Diskussionen um die Reform, passiert ist nichts. Ärgerlich und peinlich nennt das der Bundestagspräsident. Die Opposition zeigt erst recht kein Verständnis.
Ich kann mir das nur so erklären, dass diese Koalition ihre Sondervorteile beim Wahlrecht behalten will, aber nicht darüber einig ist, wie sie das in Übereinstimmung mit der Verfassung bringen soll.
2008 hatte das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass das Wahlrecht in Einzelfällen den Wählerwillen verfälscht. Ausschlaggebend waren Vorfälle wie 2005 in Dresden. Dort fand eine Bundestagsnachwahl statt. Es war klar, dass die CDU über die Erststimme das Direktmandat bekommen würde. Nun hoffte sie auf wenige Zweitstimmen und bekam die auch. Weil die Zweitstimmen zwischen den Bundesländern verrechnet werden, erhielt so die CDU in Nordrhein-Westfalen ein zusätzliches Mandat, während die CDU in Sachsen ihres behielt, ein sogenanntes Überhangmandat. Ein Mandat mehr für weniger Stimmen, das nennt man negatives Stimmgewicht und das muss abgeschafft werden. Die FDP räumt ein, dass die Koalition damit im Verzug ist.
Es ist allerdings hochkomplex, das Thema, und deswegen mussten wir teilweise wochenlang die unterschiedlichen Modelle durchrechnen lassen. Gleichwohl finde ich es betrüblich, dass wir keine Lösung bis zum 30.06. mit einem abgeschlossenen Verfahren haben.
Die FDP hätte, wie die Opposition, nichts dagegen, auch etwas am Prinzip der Überhangmandate zu ändern. Die Union lehnt das ab.
Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich keinen Bezug zu den Überhangmandaten hergestellt. Es geht nur um das negative Stimmgewicht.
Die Verzögerung nicht weiter problematisch, heißt es von Union und FDP. Aber was, wenn es plötzlich zu Neuwahlen käme? Die wären dann verfassungswidrig, sagen Rechtsexperten und warnen für diesen Fall vor einer Staatskrise.
Neue Solaranlagen werden vorerst weiter ohne Abstriche gefördert. Die ursprünglich für den 1. Juli angekündigte Kürzung entfällt, so die Bundesnetzagentur. Der Hintergrund: Von März bis Mai wurden außergewöhnlich wenige Solaranlagen gebaut. Ein Vertreter des Bundesverbandes Solarwirtschaft sagte, der Marktrückgang zeige, dass keinerlei Spielraum für eine noch schnellere Absenkung der Solarstromförderung bestehe. Weitere Kürzungen könnten die Energiewende ausbremsen. Deutschland wappnet sich gegen die zunehmenden Angriffe aus dem Internet. Ein Cyberabwehrzentrum mit Sitz in Bonn soll die Arbeit mehrerer Bundesbehörden gegen die Attacken koordinieren. Im Mittelpunkt stehe der Schutz zentraler Infrastrukturen wie der Strom- und der Wasserversorgung, sagte Bundesinnenminister Friedrich heute bei der Eröffnung. Die Zahl der Hackerangriffe auf Behörden und Unternehmen ist deutlich gestiegen.
Ja, die Decken sind vielleicht etwas niedrig im neuen Cyberabwehrzentrum. Dafür sind die Ziele umso höher, die Bundesinnenminister Friedrich bei der Eröffnung formulierte. Das Zentrum soll Deutschland vor Angriffen aus dem Internet schützen, vor allem indem es verschiedene Behörden koordiniert.
Was wir hier machen, ist im Grunde all dieses Wissen zusammenfassen, bündeln, auf einer Kooperationsplattform zusammenzuführen, um gemeinsam Abwehrmaßnahmen zu konstruieren.
Federführend ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es bildet gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und dem Verfassungsschutz den Kern des Zentrums. Bei Bedarf können außerdem Experten von anderen Behörden wie Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, Bundeswehr und Zollkriminalamt hinzugezogen werden. Bis zu 5 Angriffe aus dem Netz bearbeitet das Zentrum schon jetzt täglich. Die größte Sorge gilt der Infrastruktur. Auch Flughäfen oder die Energieversorgung funktionieren heute mit modernster Computertechnik. Hacker könnten versuchen, sie lahmzulegen.
Es ist die Verantwortung natürlich der Betreiber, für hinreichenden Schutz zu sorgen. Aber das Cyberabwehrzentrum hat die Aufgabe, auf Gefährdung aufmerksam zu machen und rechtzeitig Hinweise zu geben, auch im Sinne von Frühwarnung.
Nun kommt es darauf an, wie gut die Behörden zusammenarbeiten und ob sie technisch in der Lage sind, Hackerangriffe rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.
Gut 6 Wochen nach der Tötung von Osama bin Laden hat das Terrornetzwerk Al-Qaida offenbar eine neue Führung, den Ägypter Ayman al-Sawahiri. Das geht aus einer Erklärung im Internet hervor, die Experten für glaubwürdig halten. Die USA reagierten betont gelassen. Das US-Außenministerium erklärte, es sei unerheblich, wer Al-Qaida anführe. Für die Ergreifung Sawahiris hat Washington aber eine Belohnung von $25 Millionen ausgesetzt.
An der Seite von Bin Laden war er 2 Jahrzehnte der Chefstratege. Ayman al-Sawahiri, der ideologische Kopf des Terrornetzwerks. Jetzt übernimmt er die Führung von Al-Qaida. Auf dieser Islamisten-Website wird verbreitet, das Generalkommando von Al-Qaida habe al-Sawahiri als neuen Anführer bestimmt. Er werde den heiligen Krieg fortsetzen, heißt es. Die Meldung erscheint Beobachtern authentisch. Es gibt nur wenige Aufnahmen von al-Sawahiri. Viele vermuten, dass der ausgebildete Arzt schon in den vergangenen Jahren der entscheidende Drahtzieher bei Al-Qaida war.
Die Strategie wird sich ändern, weil in den Heimatländern von Al-Qaida sich die Situation verändert hat. Unter Sawahiri wird Al-Qaida auf jeden Fall versuchen, in Ägypten, in Libyen, Tunesien und im Jemen wieder Fuß zu fassen, dort die Organisation neu aufzubauen.
Regierung und Armee in Pakistan müssten bekämpft werden, hatte al-Sawahiri Anfang Juni verkündet. Pakistan sei eine gekaufte Kolonie der USA. Und mit Blick auf Afghanistan wiederholt al-Qaida jetzt, amerikanische Besatzer sollen vertrieben werden. Wo sich al-Sawahiri aufhält, ist nicht bekannt. Ähnlich wie bei Bin Laden wurde bisher vermutet, er lebe im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan.
Bei einem Selbstmordanschlag auf das Hauptquartier der nigerianischen Polizei in Abuja sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch ansteigt. Nach Augenzeugenberichten detonierte der Sprengsatz auf einem Parkplatz. Zahlreiche Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Polizei macht eine islamistische Gruppe für das Attentat verantwortlich. Diese hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Einrichtungen der Sicherheitskräfte angegriffen.
Der Eichborn Verlag hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen in Frankfurt am Main kann sich aus eigener Kraft nicht mehr sanieren. Versuche, finanzielle Hilfe von außen zu bekommen, sind nach Angaben der Verlagsleitung gescheitert. Der Insolvenzverwalter habe den Mitarbeitern zugesagt, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Eichborn Verlag war mit humoristischen Büchern erfolgreich geworden, verlegt aber auch anspruchsvolle Literatur wie die andere Bibliothek. Deutschlands Badegewässer haben kurz vor dem Start der Urlaubssaison gute Noten erhalten. An Stränden, in Flüssen und Seen könne fast ausnahmslos ohne Bedenken gebadet werden, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. 99,5% aller Küsten und 97,2% aller Binnengewässer erfüllten die vorgeschriebenen Hygienestandards. Besonders gelobt werden auch die Badegewässer in Kroatien, Malta und Griechenland.
In Dallas haben mehr als 100.000 Anhänger der Mavericks den Gewinn des Titels in der nordamerikanischen Basketballliga NBA gefeiert. Der deutsche Superstar Dirk Nowitzki und seine Teamkollegen fuhren auf bunt geschmückten Wagen durch die Straßen der texanischen Metropole. Die umgerechnet etwa 1,5 Millionen Euro teure Parade wurde von Clubbesitzer Cuban bezahlt. Die Dallas Mavericks hatten die Finalserie gegen Miami Heat mit 4:2 Siegen für sich entschieden.
Die Karriere von Fußballprofi Michael Ballack als Nationalspieler ist beendet. Bundestrainer Löw teilte seinem Kapitän heute in Frankfurt mit, er wolle künftig auf ihn verzichten. Der DFB bot dem 34-Jährigen an, am 10. August gegen Brasilien noch einmal anzutreten, zu seinem 99. und letzten Spiel im DFB-Dress. Ballack war nach einer Verletzung für die WM in Südafrika ausgefallen und ist seitdem bei keinem Länderspiel mehr eingesetzt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. Juni.
Der Ausläufer eines Tiefs bei Dänemark verdrängt in der Nacht die feuchtwarme Luft auch aus dem Südosten Deutschlands. Danach beruhigt sich das Wetter, bevor morgen Nachmittag Wolken eines neuen Tiefs den Westen erreichen. In der Nacht gibt es vor allem im Osten und Südosten noch teilweise heftige Regenfälle und Gewitter. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag regnet es zunächst im Südosten noch, sonst zwischendurch längere freundliche Abschnitte, im Norden Schauer und kurze Gewitter, am Nachmittag ziehen im Westen neue Wolken auf. Im Süden schwacher Wind, sonst weht er mäßig, an den Küsten frisch, an der See stürmische Böen. Heute Nacht 17 Grad in Brandenburg und 7 Grad in der Eifel. Am Tag dann 16 Grad in Nordfriesland und 26 Grad am Hochrhein. Am Samstag mehr Wolken als Sonne und Schauer, im Norden und Westen kurze Gewitter, im Südosten regnet es für längere Zeit. Auch am Sonntag ist es wechselhaft und windig, es fallen weitere mitunter kräftige Schauer, am Montag im Süden freundlicher, sonst ist es leicht unbeständig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 22.15 Uhr mit Tom Buru, darin Kampf gegen das Chaos, Papandreou will die Griechen zum Sparen zwingen und Bedrohung aus dem Netz, Amerikas Erfahrungen mit Cyberangriffen.